der Moment vom Sterben, der hat mich tief bewegt und vielleicht auch ein bisschen das Bild auf den Tod bei mir verändert und das Bild auf die Endlichkeit geschärft, dass ich mich öfters frage, wie will ich noch leben und wie will ich sterben.
Das ist der Daniel Wagner. Der Daniel ist Demenzaktivist und Gründer vom DemenzMeet. Er hat seinen Vater mit Alzheimer bis zum Tod begleitet. Später auch seine Mutter mit Krebs. Und schon ganz früh im Leben hat er seinen ersten nahen Verlust erlebt. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über das Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. In dieser Folge rede ich mit Daniel Wagner über das Sterben, über Krankheit und Familie, über Tod und über den Mut zum Leben. Daniel Wagner hat sich in der Deutschschweiz einen Namen gemacht als Demenzaktivist. Er hat eigentlich auf Initiative von seiner Mutter ein Netzwerk gegründet. Demenz Zürich heisst es. Daraus entstanden sind verschiedene Facebook-Gruppen, wo sich bis heute Tausende von Betroffenen über das Leben mit Demenz und insbesondere das Leben mit Angehörigen, die Demenz haben, austauschen. Entstanden daraus ist auch ein analoges Event, das Demenz mit Zürich, ein Treffen von Betroffenen, das jedes Jahr Ende Sommer stattfindet und trotz dem schweren Thema ganz leichte gemeinsame Stunden ermöglicht. Das Meet gibt es heute in verschiedenen Städten im deutschen Sprachraum. In diesem Podcast redet Dani aber vor allem über seine Begegnungen mit Sterben und Tod. Von denen hat es in den 51 Jahren, die er am Leben ist, schon einige gegeben. Und alle waren vollkommen einzigartig und prägend. Das ist ein Gespräch geworden, das ich nicht so schnell vergessen werde. Dani findet klare und sehr offene Worte. Für diese Offenheit bin ich total dankbar, weil ich glaube, sie ist inspirierend für alle, die zuhören. Der Dani hat mich empfangen im wohnlichen Sitzungszimmer von der Agentur Smoovie für professionelle Handyvideos, die er mitgegründet hat. Ein Kommunikationler wie ich also. Zmitten in Zürich, eine ruhige, gemütliche Oase. Vor dem Fenster der Stadtverkehr, 32er Saus, ein paar Minuten durch, das volle Leben direkt vor der Haustür. Und auch in unserem Gespräch über Sterben und Tod ist es eigentlich vor allem um das gegangen. Ums Leben. Hört es selber. Hallo Dani.
Salut Elena.
Danke vielmals, dass du mit mir über Sterben redest im letzten Stündchen.
Gerne.
Ich fange gerade chronologisch von vorne an. Wann bist du das erste Mal in deinem Leben am Tod begegnet?
Da war ich etwa 4. Mein kleiner Bruder ist gestorben. Er hatte einen angeborenen Herzfehler und ist, so wie ich das in Erinnerung habe, während einer Operation gestorben. Das war ein sehr prägendes Erlebnis für mich. Ich glaube, prägend für mein ganzes Leben, auch prägend für meine Familie. Und an das habe ich noch sehr gute Erinnerungen. Oder 3,5, 4 bin ich. Das war mein erster bewusster Kontakt mit dem Tod und nachher eigentlich lange nicht mehr.
Darf ich schnell einhaken? Was meinst du mit gut? Also gute, quasi klare Erinnerungen oder gut im Sinne von auch positive?
Gut meine ich sehr, sehr visuell präsente Erinnerungen. Ich weiss noch, wo die Nachricht kam, ist vom Unispital oder vom Kispi, wie mein Papi reagiert hat, wie meine Mami reagiert hat. Der Papi hat irgendwie angefangen zu fluchen, ist ins Büro und die Türe zugemacht. Die Mami hat angefangen zu brüllen auf dem Sofa. Und ich bin dann irgendwo dort gestanden, gar nicht richtig daraus gekommen, was es jetzt geht. Oder? Aber ich weiss auch, dass der Papi die Tür aufgemacht hat, reingeschaut hat und gesagt, er ist gestorben. Und das ist so der Moment, wo ich noch weiss, wie es gestern ist. Ich weiss noch, wie die Beerdigung war. Ich mag mich noch an die Träume erinnern, die ich von meinem kleinen Bruder geträumt habe. Das ist eigentlich ein herziger Traum. Also, ich habe geträumt, er kommt als Engel, mich zu besuchen. Und dann bin ich natürlich ein bisschen spitzfindig als Drückkäse hoch. Ich habe ihm dann mit einer Schere die Flügel abgeschnitten und hätte nicht mehr wegfliegen und hätte wieder bleiben müssen. Dann bin ich aufgestanden am Morgen und bin ganz verstört in die Küche hineingegangen und habe gesagt, wo ist der Uri? Und dann hat er gesagt, ja, das ist beim lieben Gott. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe ihm ja die Flügel abgeschnitten und so. Und das war etwa mit 4 gewesen. Und das ist ein Traum, den ich noch sehr präsent habe. Die Beerdigung habe ich gesagt. Es sind so Flash-Momente eigentlich aus dieser Zeit rund um den Tod und um die Beerdigung, wo heute noch für mich da ist, wie als gestern gewesen.
Mhm. Mit was für einem Gefühl verbindest du die Erinnerung?
Ich habe mir das überlegt, im Vorfeld jetzt zu diesem Podcast. Auf der einen Seite hat mir als Mami dann immer erklärt, ja, eben der Uli ist jetzt beim lieben Gott, von einer Wolke schaut ab und so. Das war für mich etwas Abstraktes gewesen, aber auch etwas sehr Tröstendes. Der Tod ist ja für mich damals etwas nicht, was fassbar war. Ich konnte nicht als Kind habe ich das nicht verstanden. Ich habe gewusst, mein Bruder ist jetzt weg, aber der Gedanke, dass er an einem anderen Ort ist und irgendwo doch noch da ist, einfach aus Distanz, habe ich sehr tröstend gefunden. Mhm. Aber der Tod hat mich sehr geprägt, natürlich. Im späteren Leben merke ich auch heute noch. Das habe ich lange nicht checken, sondern auch erst als Erwachsener.
Und inwiefern macht sich das jetzt bemerkbar? Und das heisst, das prägt dich heute noch?
Ja, ich tue es jetzt ein bisschen interpretieren. Oder? Ich glaube, der Tod von meinem Bruder hat etwas kaputt gemacht in unserer Familie. Der Papi, Mami und ich haben unsere eigenen Wege, wie wir mit dem umgehen. Damals hast du nicht irgendwie noch eine Therapie gemacht in den 70er Jahren, sondern hast einfach selber ein bisschen geschaut, wie ich am Schlag. Mein Papi ist vor allem, glaube ich, ein bisschen in den Job hineingeflüchtet, als Lehrer. Meine Mami ist in Politik. Und ich habe es irgendwie sonst versucht, zu schlagen damit. Und ich merke dann schon, dass es so zum Beispiel Verlustängste bei mir relativ stark verankert sind. Lustigerweise, oder nein, nicht lustigerweise, aber wo meine Mami gestorben ist und ich ihren Lebenslauf gelesen habe und überarbeitet habe für die Ansprache bei der Abdankung, hat sie dort eben auch irgendwo drin geschrieben, dass ich so als Kind so irrationale Verlustängste gehabt hatte. Also wenn sie dann irgendwie weg ist an einer politischen Veranstaltung, dann habe ich so ein Theater gemacht daheim. Das mag ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Aber wenn ich heute das Gefühl habe, Menschen, die mir näher sind, die verliere ich. Nähe Mitarbeiter, Partnerin, gute Freunde, die auswandern wollen oder so, dann trifft mich das extrem. Immer noch. Das schudert es mir gerade. Und das sind dann die Momente, wo ich merke, das hat viel mit dem Tod von meinem Bruder zu tun, wo ich mitgenommen habe, eigentlich die Erfahrung ins Leben, die mich heute noch mitprägt, auch wenn ich weiss, dass es nicht so dramatisch ist, aber es ist doch ein Trigger.
Also du hast offenbar mega klare Erinnerungen und weisst auch, was es auf eure Familie allenfalls für Einfluss gehabt hat, wer wie damit umgegangen ist. Ist dort irgendwie eine Form von Trauer, eine sichtbare Form von Trauer auch rum gewesen und hat die von dir auch Raum gehabt, oder?
Als Kind meinst du jetzt? Mhm. Ja, das ist jetzt noch schwierig, zu sagen. Also die Trauer, die hat vielleicht nicht so Raum gehabt. Ich glaube, ich spüre die Trauer heute noch. Weil ich doch glaube, ich bin zwischendurch auch sehr distanziert zu Menschen, die ich gerne habe, aus dem Grund, dass ich sage, die könnten mich auch wieder mal verlassen. Das ist schon noch ein bisschen eine Blockade da. Und zwischendurch bricht die Trauer wieder führen bei mir. Mhm. Wenn Freunde von mir, meine Geschäftspartner, von Familienerlebnissen erzählen und wie sie jetzt dort sind mit den 3 Gofen und so, dann merke ich, das ist ein Erlebnis, das ich selber, ich habe keine eigene Familie, die ich dann nicht habe. Und das merke ich dann schon, das sind so wie leichte Blockaden, die ich immer noch habe in meinem Leben. Also so die Nähe zu lassen. Und Trauer an sich verarbeitet damals, das haben wir irgendwie nicht gemacht. Also ich habe als Teenager mal gefunden, wir sagen so ein bisschen Functional Family, habe ich dem gesagt. Wir haben da unsere Gespräche in der Familie mehr gehabt. Was ist am Tag passiert? Über was regen wir uns auf? Aber so die tiefen Gespräche oder vielleicht auch die Gespräche über Religion, über Gott, über Gefühle, hat es bei uns eigentlich gar nicht gross gegeben. Sondern es ist wirklich, Papi hat seine Strategie, eben, wir hat jeder seine Strategie gehabt. Und ich habe dann ein bisschen eine Strategie für mich entwickelt, die ich auch viel später erst gecheckt habe, als ich das so gemacht habe. Ich habe mich extrem zurückgenommen. Und das merke ich auch heute noch ein bisschen. Also, dass ich nicht wollte, an Mami oder an Papi noch zur Last fallen, in dieser Zeit von der Trauer, wo ich gemerkt habe, dass sie das sehr bewegt natürlich. Ich stelle mir das etwas vom Schlimmsten vor, wenn ein eigenes Kind stirbt. Habe ich mich extrem zurückgenommen. Und so ein bisschen die Zurückhaltung, die habe ich heute immer noch ein bisschen. Das sagen mir manchmal gute Freunde, du schaust viel zu fest für andere und nicht zu wenig für dich. Und das nehme ich auch ein bisschen auf das Erlebnis vom Tod von meinem Bruder, da ich das zurückführe. Das prägt mich immer noch heute, mit 51.
Einiges später dann, also viel später kann man wahrscheinlich sagen, ist ja dann dein Vater an Alzheimer erkrankt. Mhm. Wie alt war er dort?
Ja, etwa 59, 60 sind so die ersten typischen Anzeichen auftaucht. Plus minus um die Jahrtausendwende herum, um das Jahr 2000 herum. Und gestorben 12 Jahre später, also mit 72.
Wie war das für euch, die Diagnose da?
Ja, auch niederschmetternd. Also, ich mag mich noch erinnern, als ich mal daheim war, meine Eltern besucht habe im Haus und am Sonntag, meine Mami hat mich dann rausgebracht zum Auto. Und dann irgendwie habe ich gesagt, du, mit dem Papi stimmt irgendetwas nicht. Ist dir auch schon aufgefallen? Und dann sagt sie, ja, Alzheimer. Da hätte sie vermuten. Und ich habe ja auch nicht gewusst über Alzheimer. Oder? Ich dachte, ja, das ist eine Krankheit, die man vergisst. Und that's it. Oder? Und das war ein rechter Schlag in die Magengegend. Und das war etwa ja, 2001 oder so. Oder 2002, wo langsam ein bisschen auffallend geworden ist, das Verhalten vom Papi. Ja, und das war doch eine niederschmetternde Diagnose damals. Wir haben uns natürlich angefangen zu informieren und ich glaube, wir haben dann die nächsten 12 Jahre relativ gut können handeln. Muss ich also meine Mami vor allem ein grosses Kompliment finden. Die hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern gerade irgendwie voll pragmatisch lösungsorientiert. Sehr eine Macherin gewesen. Extrem gut und vorwärts treibend. Ja, irgendwann haben wir das können zusammen handeln und das Positive war, dass wir näher gekommen sind, das Mami und ich, am Anfang. Und irgendwann bin ich auch ein bisschen näher zu meinem Papi, wo er dann in der schweren Demenz war. Zu Lebzeiten eher ein bisschen distanziertes Verhältnis gehabt. Er war der Lehrer daheim, war Lehrer am Gymi. Und zu den Schülern eigentlich mehr der Vater. Die Schüler sind immer gekommen und gesagt, er ist ein cooler Vater, er ist ein geiler Sieg. Und ich habe mir gesagt, von wem redet die eigentlich? Oder bei mir war er mehr der Lehrer gewesen. Und durch die Demenz ist eigentlich die Distanz, die er hatte und ich auch, irgendwann weggebrochen. Wir haben uns auch wieder ein bisschen näher finden. Es hat wie zwei Seiten die Diagnose gehabt für uns.
Wie hat sich das gezeigt, die Nähe, die da plötzlich doch noch entstehen?
Ja, es ist so, das war wirklich schon fortgeschritten gewesen. Er ist dann mit also die ersten 6 Jahre war er noch daheim gewesen. Bei Mami und was dann irgendwie daheim nicht mehr gegangen ist, haben wir müssen ins Alterszentrum Doldertal gehen, hier in Zürich, ein spezialisiertes Zentrum für Menschen mit Demenz. Und dort, wo wir dann haben müssen abgeben, ich hätte es fast gesagt abliefern, das klingt jetzt ein bisschen zu salopp, hat er schon lange nicht mehr gewusst, wer ich bin. Er hat schon nicht mehr gewusst, wer ich bin. Er hat nämlich das Mami gefragt, wer ist denn der Mann, der jetzt hier auf Besuch kam und so. Hat sich aber das nicht anmerken lassen. Und ich glaube, in dem Moment, wo er nicht mehr gewusst hat, wer ich bin, hat er mich viel näher angelassen. Also das war wie die mentale Distanz nicht mehr da gewesen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass er sich hat anlangen lassen. Das hat er schon nie gemacht. Beim Essen, irgendwann habe ich oder haben wir ihn gefüttert, wenn wir auf Besuch sind. Füttern klingt jetzt ein bisschen komisch. Sassenicke. Und das wäre ja undenkbar gewesen voran. Also eigentlich, der Papi hat sich nicht wollen, fürsorglich.
Es wäre jetzt intim gewesen.
Ja, viel. Auch für mich übrigens. Mhm. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ich habe doch auch ein bisschen meine Krätze mit dem Papi, eben Stichwort Distanz und kein nahes Verhältnis. Das habe ich mir eigentlich immer zu Lebzeit ein bisschen zum Vorwurf gemacht, vor allem auch als Teenager. Bin aber dann als junger Erwachsener auch nicht auf ihn zugegangen. Also ich habe dann auch getrötzelt und gefunden, du musst und nicht ich und blablabla. Aber in der Demenz habe ich auch wie eigentlich müssen verzeihen, mich allein. Ich konnte nicht mehr in den Dialog hineingehen. Das war mal eigene Arbeit gewesen und dann halt auch einfach nur noch den Moment haben mit ihm. Die seltenen Momente. Und das ist sehr tröstend gewesen. Viel eigene Arbeit, aber dann auch irgendwo können merken, okay, es ist okay, es ist jetzt gut so.
Also so heilsam irgendwie.
Ja. Und ohne Bad Feelings. So.
Ja. Und als er dann gestorben ist, waren keine offenen Fragen mehr für dich?
Oder natürlich.
Oder einfach solche,
ja, natürlich. Ich habe den Tod völlig unterschätzt. Ich habe dann irgendwie, also wo es dann langsam klar war, dass er wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen lebt. Oder ein paar Tage. Da haben meine Freunde auch gefragt, so, bist du bereit und so. Und da habe ich gesagt, ja, klar, locker, ist alles klar.
Bist du schon so lange dran?
Ja, ich habe meine Arbeit gemacht und ist alles gut. Und wenn er jetzt geht, ist gut. Und ich bin dann voll reingelaufen. Das war natürlich überhaupt nicht so gewesen. Also den Tod noch mal zu erleben, so nah, da bin ich völlig überfahren gewesen. Ich habe es unterschätzt. Dafür dann bei Mami besser gemacht. Also, er hatte auch wieder zwei Seiten gehabt, aber ich habe es völlig unterschätzt. Und es hat mich dann doch noch mal beim Papi sehr, sehr getüpft. Ja, auch noch mal mich hinterfragen, wieso, auch ein bisschen meine Vorwürfe an mich selber gerichtet, wieso habe ich nicht früher können auf ihn zugehen, wieso habe ich die offenen Fragen nicht geklärt. Es hat dann auch offene Fragen gegeben, und ich den Haushalt aufgelöst habe. Halt. Oder dann findest du halt Sachen von den Eltern, die vielleicht ja, nicht so angenehm sind. Irgendwelche Liebesbriefe oder irgendwelche Memoiren, wo ich denke, aha, so habe ich meinen Vater ja gar nicht gekannt. Das hat dann schon die Momente gegeben, wo ich dann dachte, ups. Das kommt halt. Ja.
Und trotzdem hast es du irgendwann geschafft, Abschied zu nehmen?
Oder ja, es bleibt ja gar nicht anders übrig.
Also, nein, theoretisch natürlich nicht, aber praktisch ist ja das dann nicht ganz so einfach.
Ja, hat mir sicher auch geholfen, das Engagement als Demenzaktivist, wo ich angefangen habe, so ein bisschen die Krankheit enttabuisieren und in die digitalen Medien ein bisschen reinzuschlagen und ein bisschen einen anderen Weg eingehen. Das hat auch mit dieser Versöhnungsarbeit zu tun, etwas Positives nochmal daraus zu machen, klar. Abschied nehmen, ja. Auch mit der Mami zusammen einmal etwas machen. Das ist auch ein Projekt, wo sie am Anfang gestanden ist. Sie hat so einen lustigen kleinen Verein gegründet für die materielle und ideelle Förderung des Alterszentrums Doldertal. Und dort hat sie mich dann reingeschupft und hat irgendwann gefunden, so, jetzt ist alles gemacht in dem Heim und der Garten umgebaut und blablabla. Jetzt haben wir keine Idee mehr, was wir machen können. Junior oder so einen Mann. Und sie haben gesagt, so einen Mann, jetzt musst du in den Vorstand kommen und neue Ideen liefern. So bin ich nicht reingerutscht mit dem digitalen Demenz-Engagement.
Ja, du das noch schnell ein bisschen ausführen, das Engagement. Also, das ist ein Netzwerk.
Ja.
Also, weißt, was muss man sich darunter vorstellen? Was habt ihr da aus dem Boden gestampft?
Ja, es ist eigentlich etwas völlig Planloses passiert. Also, ich tue es immer ein bisschen mit einem Bild, wenn jemand einen Stein ins Wasser hinrührt, dann gibt es Wellen. Aber wo die Wellen brechen und in welche Richtung sie gehen, wie hoch, das weiss ich eigentlich am Anfang nicht. Das ist ein bisschen chaotisch. Ich bin dann einfach zur Mami gegangen und gesagt, okay, ich bin wieder mal googeln. Das war so 2014, 15. Und einfach wieder gemerkt, in der digitalen Welt zum Thema Alzheimer gibt es aus meiner Sicht nur Schrott. Schrott meine ich, intellektuelle Bericht, wissenschaftliche Bericht, medizinische Bericht, aber nichts, was mich als Angehöriger abholt auf einer menschlichen, emotionalen, auf einer gewissen kreativen Ebene, dass ich Trost finde, dass ich Lösungen finde, dass ich mich einfach mal eingeben kann in das Thema, ohne den Intellekt zu brauchen. Mhm. Und wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich ja, auch in den sozialen Medien nichts Gescheites gibt, keinen von den grossen Player, à la Alzheimer-Vereinigung, Prosenektur etc., irgendeinen vernünftigen Facebook-Auftritt gehabt, das war alles geschämig gewesen, habe ich einfach gemerkt, das ist genau gleich wie vor 20 Jahren. 2000 war es auch so schlecht gewesen. Dort bin ich auch suchen und dort habe ich auch nichts gefunden. Und 15 Jahre später hat es immer noch nichts gegeben. Das kann ja nicht sein. Weil das Internet ist jetzt so durchdringend mittlerweile von dieser Welt. Muss man sich auch nicht erklären, müssen wir ja. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir eine Webseite. Nach welchen Kriterien? Demenz Zürich. Das sind die Sachen, die du eingibst. Mhm. Was kommt dann? Mhm. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen eine Webseite haben, wo Filme kommen und wo Erfahrungen austauscht werden. Niederschwellig, gute Links, ein paar Tipps, that's it. Nicht intellektuell, sonst muss farbig sein und emotional und ja, nicht edukativ. Ja, und es muss ein bisschen Freude machen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. So hat es angefangen. Dann ist eins zum nächsten gekommen. Dann plötzlich habe ich gefunden, ich mache nochmal eine Facebook-Seite, dann eine Facebook-Gruppe, die heute immer noch aktiv ist, sehr erfolgreich, hohe Qualität, wo sich Angehörige und Betroffene austauschen. Und aus dieser Gruppe aus hat dann eine mal geschrieben, gesagt, wir könnten ja mal uns zum Kaffee treffen. Das wäre noch lässig, oder? Mal aus der digitalen Welt raus. Und ich dachte, ja, das klingt gut, ich organisiere das. Da habe ich da den Kulturmarkt gemietet in Zürich. Das ist so eine Kirche und eine Location und ein Restaurant. Und habe gesagt, komm, in 4 Monaten treffen wir uns da. Und dann hat es wusch gemacht und sind 400 Leute da gestanden. Und dann bin ich leicht überfordert an diesem Tag. Habe aber gemerkt, es funktioniert. Einfach nicht ein Kongress und nicht etwas kompliziert und keine PowerPoint-Slides, sondern ein sommerlicher Anlass, wo du ein Güppli bekommst, wo du neue Menschen siehst, wo du herzliche Geschichten siehst, wo Betroffene im Mittelpunkt stehen, Angehörige, auch Expertinnen und Experten dürfen dort sein, aber die haben mal nicht die Hauptbühne, die tun wir ein bisschen verbannen, so auf Nebenschauplätzen. Das haben die natürlich am Anfang nicht lustig gefunden, das sind ja alles graue Eminenzen aus der Demenzwelt und Forscherinnen und Forscher und Geriater und Klinikexpertinnen und so. Aber die sind alle gekommen, haben das erträgt, muss ich sagen, dass sie nicht mehr die Hauptrolle spielen. Und so ist Demenz-Meet entstanden. Auch angelehnt eigentlich an die digitale Welt, an ein Insta-Meet, also das Treffen von Instagrammer. Darum haben wir gesagt Demenz-Meet. Und die Idee hat irgendwie funktioniert und jetzt lebt die weiter und mehrere Städte dazukommen und auf das bin ich brutal stolz. Und das war nie ein Plan gewesen, sondern es hat sich einfach so ergeben, aus dem Moment raus. Und es wächst immer noch und es hat irgendwie, ja, es entfaltet Wirkung auf eine neue Art, so einen eigenen Spirit und das ist extrem cool. Mhm. Das ist lässig.
Ja. Ja, es ist wirklich sehr inspirierend. Ich finde, da kannst du auch stolz sein drauf. Es ist wirklich ein toller Anlass.
Danke.
Kann ich also allen empfehlen. Vielleicht können wir am Schluss noch sagen, wann das zunächst stattfindet. Genau. Und das ist aber ja alles, also aber, das ist ja alles aus deiner eigenen Betroffenheit heraus entstanden. Das heisst, es ist auch am Ende von dieser Geschichte mit deinem Vater für dich immer noch ein grosses Bedürfnis gewesen, um über das zu reden.
Ja, oder? Nein. Oder ich hab, nein, es war vielleicht nicht mehr das Bedürfnis, gewesen, über Demenz zu reden. Ich bin als Typ einer, der gerne etwas anstößt. Und das hat auch irgendwie noch ein bisschen den Ehrgeiz dahin gehabt, etwas aufzubauen, das anders ist als übrig. Das hätte auch ein anderes Thema sein, Segelfliegen. Das ist eigentlich völlig wurscht, offen gesagt. Sondern das war mein Anreiz.
Es ist mehr so ein Zufall, dass das Thema gerade mit deiner Art und Weise...
Nein, nicht nur ein Zufall. Aber irgendwann war meine Betroffenheit einfach nicht mehr da gewesen, weil der Papa ist 2012 gestorben. Ich habe jetzt nicht mehr gelitten, wenn ich die Geschichte gehört habe. Sie haben mich teilweise berührt, aber ich habe nicht mehr gelitten. Ich habe doch... Es war vorbei gewesen, die Geschichte. Es ist dann eine zweite Geschichte vorgekommen. Das ist die Krankheit von meiner Mami. Sie hat dann eine Krebsdiagnose bekommen, unheilbar. Und das ist dann halt doch auch noch so ein bisschen Heritage. Sie hat ihr Verein gegründet, sie hat mich in den Vorstand hineingeholt, sie hat gesagt, was können wir jetzt noch machen? Und ich habe auch dass sie, oder ihre Idee und ihr Herzblut, auch noch, dass sie dann sieht, dass das weitergeht, dass es nicht einfach aufhört. Also es hat fast so etwas, ich sage, wie soll ich jetzt sagen, fast etwas Oligarchisches.
Also hast du eigentlich eine Art der Verpflichtung gespürt?
Ja, ein bisschen Family, es ist ein bisschen Family Business, wenn du so willst. Und natürlich, wenn ich gemerkt habe, dass es bei Mami auch nicht mehr geht mit der Kraft, habe ich dann halt auch funktioniert ein bisschen wie ein Manager. Ich habe die Krankheit gemanagt von Mami und geschaut, dass sie so sterben kann, wie sie will. Das war meine Aufgabe. Ich bin nicht pflegerisch nah gewesen, das wäre jetzt nicht gegangen. Da hat sie ihre Freundinnen und Bekannte. Und ich wollte noch schauen, dass sie merkt, das Projekt mit dem kleinen Verein, aus dem ist etwas Grosses gewachsen. Und das war der zweite Antrieb gewesen, oder? Also ein bisschen das Mami. Und als Mami dann gestorben ist, habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt ist es auch noch meine Geschichte. Und jetzt suche ich bis 50 eine Lösung, dass es weitergeht. Also dann ist es auch zu meinem geworden. Es ist so ein bisschen Geschichte Papi, Geschichte Mami, meine Geschichte. Und jetzt ist gut.
Mhm. Und jetzt hast du abgegeben?
Jetzt habe ich abgegeben, genau.
Mhm. Aber es läuft weiter, darf man sagen.
Es läuft weiter. Ja. Und ja, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in verschiedenen Städten.
Wann ist denn deine Mami gestorben?
Meine Mami ist 2016 gestorben.
Ja.
Im Herbst. Relativ schnell.
Okay.
Und dort bin ich... Das war mein dritter enger Kontakt mit dem Tod. Dort habe ich profitiert von den ersten zwei Erfahrungen.
Okay.
Ja, auf das bin ich auch noch ein bisschen stolz, wenn ich sie begleiten konnte. Und sie konnte so sterben, wie sie es sich gewünscht hat. Und sie ist gut gestorben. Auf ihre eigene Art. Und das macht mich auch noch ein bisschen stolz.
Mhm. Also du hast sie, hast vorhin gesagt, als Manager begleitet. Eigentlich. Dort hast du geschaut, dass die Rahmenbedingungen stimmen.
Ja, genau.
Magst du von dem erzählen, wie das war?
Also, die Mama ist einmal operiert worden, im Herbst 15. Und dann ist der Krebs zurückgekommen. Dann war klar, dass sie gesagt hat, ich will keine Chemo mehr, es bringt gar nichts, wegen dem halben Jahr etc.
Okay.
Und dann habe ich einen grossen Vorteil gehabt, dass ich selbstständig war. Das heisst, wenn ich gemerkt habe, jetzt geht es um 3-4 Monate wahrscheinlich, rein statistisch mal betroffen. Ja, Ärzte haben ja nicht gesagt, wie lange es noch geht, das machen sie ja nicht. Da habe ich meine Kunden angerufen und gesagt, liebe Kunden, ich arbeite die nächsten 4 Monate nicht mehr. Wenn ihr etwas wollt, sucht jemand anderes euch Hilfe, aber ich klinke mich aus. Ich habe jetzt eine andere Aufgabe. Und all meine Kunden haben gesagt, mach das. Das war cool gewesen. Wo ich sehr dankbar war. Ja. Ich habe die Telefonbeantworterin und gesagt, ciao zusammen.
Wow.
Und bin zu meiner Mami gezügelt, ins Haus. Also zügelt, ich habe einfach dort so Matratzen ausgeholt in einem Zimmer und gefunden, Mami, ich wohne jetzt da. Wenn du mich nicht mehr erträgst, dann kannst du mich rausrühren, dann gehe ich wieder mal heim. Aber ich wohne jetzt da so lange, bis du stirbst. Und ich schaue, dass du kannst so sterben, wie du willst. Und sie hat das sehr, wie soll ich jetzt sagen, wahrscheinlich innerlich berührt zur Kenntnis genommen, gegen außen sehr tough, weil sie hat gar nicht gern gehabt, wenn man ihr reinschnurrt.
Mhm.
Sie war wirklich eine Macherin. Sie hat immer selber gemacht, als Politikerin, in verschiedenen Vorständen vom Jugendpalett und von der Kinderpsychiatrie und so. Immer etwas für andere Menschen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bist du dran. Wie willst du sterben? Und wir haben das festgelegt zusammen. Und dann habe ich alles organisiert, dass das so kommt.
Mhm.
Und es ist wirklich so rausgekommen, wie sie sich das gewünscht hat. Von A bis Z, mit guten Freundinnen von ihr, die in den letzten Wochen sie eng begleitet haben, die auch die pflegerische Seite übernommen haben, wo sie mich nicht anlassen wollte, die ich auch nicht wollte.
Mhm.
Und ich habe einfach alles organisiert und geschaut, dass es funktioniert.
Mhm.
Und das ist genau aufgegangen, das war super gewesen.
Wie bist du in das Gespräch eingestiegen, wo du herausfinden wolltest, wie will meine Mami sterben? Ich will dir das irgendwie ermöglichen. Wie hast du da angefangen?
Also ich weiss noch, ich habe sie begleitet zu der... Sie ist irgendwann mal gekommen, wo sie noch nicht gewusst hat, dass der Krebs... Also wo sie noch nicht offiziell gewusst hat, dass der Krebs zurückgekommen ist. Sie kam und gesagt, du, ich glaube, das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl,
das
ist nicht gut.
Ja, hat sie schon gemerkt, dass...
Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, also ich komme mit zum Frauenarzt. Und habe sie dort hingefahren und dann ist sie doch recht zerzuselt dann wieder rausgekommen. Sie hat natürlich nicht wollen, dass ich mitkomme, logisch. Und dann hat sie gesagt, ja, er sagt zurück und so. Und dann war sie recht durch den Wind, gewesen, ich auch. Dann sind wir einfach mal so die Stadt marschiert und am Bürgerplatz Bratwurst gegessen. Das war auch noch die Anna-Marie, die den Kiosk dort führt, ist eine Verwandte, ist eine Cousine von Mami. Mhm. Und haben irgendwie drei Güppli gesoffen und haben uns leicht betrunken. und einfach mal so den Tag verbracht und irgendwann, wir haben nicht gross darüber geredet, also an dem Tag selber, aber so, wie, es war wie unausgesprochen gewesen, dass wir das jetzt zusammen machen. Ich weiss, das war wie ein Grundgefühl gewesen. Ich glaube, von ihr und von mir auch. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann mal versucht zu sagen, ja, was löst jetzt das bei dir aus? Und dann hat die Mami nicht gerne über ihre Gefühle geredet. Und so, das, jetzt gehen wir zum Pfarrer, und jetzt machen wir das, und jetzt da musst du an, und da ist das Testament, und da musst du regeln.
Mach
voll, oder? Mhm. Voll, so, voll ins Managen auch reinkommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das können wir so machen, aber ich fange jetzt an Managen, Mami, weil das kann ich jetzt regeln. Du musst dich um andere Sachen kümmern. Und dann hat sie mich einfach machen lassen. Und zwischendurch hat sie mir wieder zusammengeschissen und gesagt, so, da redest du mir nicht rein. Und dann habe ich ihr gesagt, das kommt gar nicht in die Frage, das ist jetzt mein Bier, mach du deine Sachen. Und wir haben dann gekifelt wie so, ja, wie im Film. Und das ist gekifelt auf eine liebevolle Art. Und ich muss sagen, ich bewundere, wie Mami gestorben ist. Das ist für mich ein grosses Vorbild. Extrem bewusst. Sie hat angefangen, ihre Sachen aufräumen und erledigen, was sie noch erledigen wollte. Sie hat sich klar abgrenzt und sie gefunden, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das. Ich will die gar nicht mehr sehen, ich will nicht mehr reden über das. Ich will auch nicht mehr raus, ich will keinen Besuch mehr. Sehr straight, oder? Mhm. Und das voll durchgezogen. Sie hat dann klar gesagt, wo ihre Grenzen sind. Also am Tag, an dem Tag, wo sie gestorben ist, hat sie noch müssen auf die Toilette. Und sie hat nicht erlaubt, dass wir sie bis auf zum WC begleitet, sondern Ende war die Tür vom Badzimmer und der Rest macht sie allein. So war es Mami. Mhm. Voll durchgezogen. Und sie ist gestorben, wie sie gelebt hat. Einfach bewusst. Oder? Sehr ein eindrücklicher Tag. Das hat mich sehr bewegt. Ich war daneben gewesen, in diesen 30, 60 Sekunden. Hat mich tief berührt. Und ja, beeindruckt. Einfach von A bis Z. Von der Diagnose bis zum letzten Atemzug, zum letzten Stündchen, zur letzten Sekunde, einfach beeindruckend. Mhm. Und wenn ich so sterben kann, wie sie das gemanagt hat, dann stirb ich gut.
Wow, mhm. Viel Wertschätzung auch, höre ich da raus, gegenseitig.
Ja, sie hat mich auch angelassen. Ich wollte anders ihr begegnen und am Sterben begegnen als beim Papi. Mhm. Ist natürlich auch andere, wir haben uns können austauschen bis zum letzten Moment. Es war eine andere Krankheit als Demenz. Oder mhm. Das ist vom Kopf, das andere vom Körper mit Krebs. Und ich bin auch extrem dankbar, dass ich das können, die 4 Monate so nahe dabei sein konnte. Und dass sie das zugelassen hat, muss man auch sagen. Ich bin einfach rein, ich schlafe jetzt da. Mhm. Punkt. Also, das war Schnauze, Punkt. Erledigt, keine Diskussion. Mhm. Und sie hat das alles zulassen und das ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. Kein Drama. Sie hat sich nie beklagt. Mhm. Sie hat nie, weißt du, so gejammert, auch nicht.
Ja.
Also nie.
Wahnsinn.
Auch wo sie nicht mehr können essen, wo alles so aufgekommen ist, wo sie keine Kraft mehr hat, nie, sich nie beschwert.
Ja.
Unglaublich eindrücklich.
Ja. Und die gemeinsame Geschichte, die ihr mit deinem Papi hattet, das waren 12 Jahre, als ihr ihn begleitet habt in der Demenz. Hat die vielleicht auch ein bisschen die Nähe geschaffen, dass das nachher möglich war?
Ja, klar. Also sehr, sehr klar. Wir haben uns ein bisschen neu finden können, wo der Papi Demenz hatte. Wir haben unsere Beziehung anders interpretiert. Mehr partnerschaftlich und nicht Mutter-Sohn. Wo sie dann gestorben ist, bin ich halt dann mehr der Sohn gewesen, der jetzt dann ein bisschen den Leid übernommen hat. Aber das hat mir geholfen und glaube ich ihr auch, dass wir den Weg mit Papi zusammen machen mussten. Dort habe ich mich am Anfang auch ein bisschen zurückgenommen und gesagt, ja, das ist auch noch ein bisschen Ehepaar-Thema und weniger Sohn. Und das wollte ich anders machen bei Mami. Und ja, das hat gut funktioniert. Und ja, eben, ich bereue keine Sekunde in den 4 oder 5 Monaten, die wir am Schluss hatten. Das haben wir gut gemacht zusammen.
Ja, super, mega schön. Mhm. Es gibt viele Leute, die erzählen, wenn beide Elternteile gestorben sind, dass das Ganze ein eigenartiges Gefühl sei. Also ein bisschen, ja, so ein bisschen, man ist ja immer noch irgendwie ein Kind von jemandem, mhm. aber eigentlich jetzt allein auf dieser Welt. Oder auch wenn man 50 ist.
Ja.
Kennst du das Gefühl?
Ja, kenne ich natürlich sehr gut. Ich bin ja auch ein Einzelkind. Also ich habe keine andere Geschwister mehr, außer meinen kleinen Brüder damals. Ja, und jetzt bin ich an der Reihe, ja, logisch. Mhm. Der Nächste, der stirbt in der Familie, in Anführungszeichen. Ich habe das auch unterschätzt. Ich merke das sehr stark. Ich habe keine eigene Familie, ich habe kein Kind. Das fällt mir, je älter ich werde, schwierig jetzt. Merke ich auch. Das Thema Einsamkeit, allein sein, allein alt werden, das finde ich kein angenehmes Thema. Es beschäftigt mich je länger je mehr. Wie will ich noch leben? Was mache ich mit meiner Zeit? Wie will ich sterben? Es gehört alles ein bisschen dazu. Ja, das merke ich sehr stark. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch auf Familien, die Geschwister haben oder so. Die kommen dann und sagen, bin froh, bist du allein, hast keine Lampe, keine Erbstreit. Da denke ich, ja, es hat alles
Vor-
und Nachteile. Ja. Jede Medaille hat zwei Seiten. Aber ich gehe, glaube ich, bewusster um mit dem Tod als früher. Oder ich versuche es wenigstens. Aus zwei Gründen. Einerseits muss ich wirklich sagen, wenn ich nochmal darf, die letzten 60 Sekunden, die Mami gelebt hat, war für mich ein spirituelles Erlebnis gewesen. Ich bin nicht spirituell, muss ich schnell sagen. Nicht wirklich gläubig. Glaub. Oder nein, anders gesagt, ich bin nicht gläubig. Wahrscheinlich auch nicht spirituell, ich muss es so sagen. Ich glaube an das Wahre, an das Gute, an das Echte. Das hat eine gewisse transzendentale Kraft, wie auch immer. Aber der Moment vom Sterben, der hat mich tief bewegt. Und vielleicht auch ein bisschen das Bild auf den Tod bei mir verändert und das Bild auf die Endlichkeit geschärft, dass ich mich öfters frage, wie will ich noch leben und wie will ich sterben. Wenn ich das meinen Freunden sage, und die Freundinnen, dann schiessen die mir immer zusammen und sagen, spinnst du eigentlich, du bist ja erst 51, du musst sicher auch nicht so reden. Und ich finde doch, das ist ein Ansatz der Stoiker. Memento mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst oder bei deinem erinnere dich daran, dass du stirbst. Und das sind schon Punkte, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, in meiner Familie, der Papi hat Alzheimer gehabt, der Bruder einen Herzfehler, das Mami Krebs, meine Tante Krebs, ich habe einen Onkel, der autistisch ist und heimisch. Vielleicht habe ich nicht die besten genetischen Voraussetzungen, Hunderte zu werden. Ich wollte übrigens auch nicht Hunderte werden, ich finde das schrecklich. Ich rechne mal damit mit 70. Also ich habe noch 20 Jahre. Wie will ich mit diesen 20 Jahren leben? Das ist eine Frage, die mich jetzt wieder sehr stark beschäftigt mit 50. Mhm. Weil 50 wäre dann nicht lustig gefunden. Und natürlich auch, eben, wie will ich sterben? Ich will so sterben, wie meine Mama gestorben ist. Selbstbestimmt bis zum letzten Atemzug. Aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Es kommt eben blank, kannst du vergessen, es kommt ja eh anders aus am Schluss. Mhm. Aber wenigstens einmal ein bisschen Bewusstsein für mich. Fürs Leben, für die Zeit und für den Tod, das würde ich gerne ein bisschen geschärft haben. Mhm. Aber es klingt mir noch nicht so gut.
Und gleich, oder wenn du sagst, du hast jetzt wie schon auch ein gutes Gefühl für eine allenfalls verbleibende Lebenszeit. Ich meine, eben auch das weiss man natürlich nicht. Mhm. Und gleich hat man so ein bisschen einen Horizont im Kopf. Und du machst dir den immer wieder bewusst.
Ja, ich habe noch so einen Kalender. Mhm. Eben so ein Memento Mori-Kalender, wenn das jemand interessiert, dann müsst ihr das mal googlen. Da findest du so Vorlagen, die du abladen kannst. Das ist wie ein Häusli-Block A4 mit Häusli drauf. Und jedes Häusli ist eine Lebenswoche. Und so ein A4-Block oder A3 ist 80 Jahre durchschnittliche Lebensdauer. Und jede Woche dann so ein Häusli ausmalen und merke, Scheiße, Der schwarze Teil von dieser Seite wird immer grösser und der weiße Teil, also meine Lebenszeit, wird immer kleiner. Und es sind gar nicht mehr so viele Häuschen. Das ist gar nicht mehr so viel, wie ich meine. 20 Jahre klingt sehr viel. Aber wenn ich dann auf den Block schaue, denke ich, Jesus Gott, das sind gar nicht mehr viele Häuschen. Und jedes Mal, wenn ich ein Häuschen ausmale, denke ich wieder, ist das jetzt eine lebenswerte Woche gewesen? Oder bin ich jetzt in Isolation, Corona, eine Woche daheim gewesen? Ist jetzt das lebenswert gewesen? Habe ich das gemacht, was ich will? Lebe ich, wie ich will? Und das tut mich schon zwischendurch wieder zwingen, mich zu hinterfragen. Mhm. Ohne morbid zu sein, sondern einfach zu sagen, nein, mhm. will ich leben, mache ich das. Mhm. Kann ich so leben? Ist das jetzt, wenn das mein letzter Tag wäre im Leben, würde ich das so verbringen oder nicht? Das ist eine lustige Frage, die Vera F. Birkenbeil mal in einem YouTube-Video gestellt hat. Kennst du die?
Mhm.
Ja. Die ist so lustig.
Ja, die ist super.
Und diese Frage, hast du so gelebt? Der heutige Tag, mhm. wenn das dein letzter wäre, würdest du so leben? Kann ich nicht mit Ja beantworten. Mhm. Ist aber alles gut in meinem Leben. Ich habe eine lässige Firma, ich habe gute Freunde, ich bin einigermaßen gesund, wir haben keinen Krieg, ich kann alles kaufen, was ich will. Ich habe keine finanzielle Sorge, ist alles gut. Aber wahrscheinlich
fällt ist es nicht so. Ja. Mhm. Aber du sagst, es gelinge, vorher hast du gerade gesagt, es gelinge dir noch nicht so wirklich, dir in dem Bewusstsein zu sein und irgendwie mhm. auch danach zu leben. Aber mich, also wenn man jetzt dir zuhört, dünkt es mich, auch wenn da vielleicht noch so ein bisschen etwas offen ist, scheint es dir ja doch schon relativ stark zu gelingen. Du weißt schon, oder du stellst dir regelmäßig die Fragen. Du hast wie einen viel fokussierteren Blick auf dein Leben und das, was du willst und hast. Und das Umsetzen ist ja dann nochmal etwas anderes.
Das ist ganz etwas
klar,
anderes, ja.
Aber gleich, weißt du, schon das nach mhm. dem Memento Mori zu leben, also ich höre das schon allein von wirklich ganz wenigen Leuten, oder, die sich dem so bewusst sind. Also,
Ich bin ja auch wieder ein bisschen bequem zwischendurch. Oder? Also wenn ich mein Leben jetzt verändern müsste, dann bin ich halt auch bequem geworden. Ich denke, okay, ich könnte noch das und das machen. Oder ich bin zu feig, das auszuprobieren. Oder habe Angst oder so. Dann bin ich auch ein bisschen neidisch auf so 20-Jährige, die einfach mal sagen, gib ich mal 5 Jahre Vollgas und tun blöd.
Ja.
Ich glaub,
die 5 Jahre tun nicht weh in der Bilanz, wenn du 20 bist.
Genau, da mhm. hast du so viel Zeit. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Ich habe natürlich meine Notizen in meinem schlauen iPhone, wo ich sage, wie will ich leben? Dann sage ich, okay, ich will mehr Ja sagen und weniger Nein, zum Beispiel. Oder?
Auf was bezieht sich das?
Auf alles. Okay. Also wenn du jetzt kommst und sagst, Wagner, gehen wir mal bergsteigen, dann denkst du, oh nein, das ist anstrengend, oh nein, ich habe Angst. Sag, okay, ich komme mal mit, ja. Weißt du so. Ja. Also einfach mal mhm. grundsätzlich mehr Ja sagen. Das steht in meinem iPhone. Aber ich habe dann den Mut, nicht zu sagen, ich ziehe das jetzt mal durch. Mhm. Sondern ich bin dann immer, ja, yeah, weiss nicht so. Mhm. So. Mhm. Und eigentlich müsste ich einfach mal sagen, okay, Scheiß drauf machen, oder? Mhm. Dort bin ich schon noch eine hohe Couch, Potato und eine feige Nuss.
Das ist einfach nur nicht gumpet.
Ja, das ist richtig. Mhm. Genau. Einfach mehr gumpen und sagen, dann schauen. Mhm. Das kann ich im Job super. Muss ja. ich noch sagen. Bei Projekten kann ich das super.
Darum hast du ja auch immer irgendetwas, was du aufbauen
willst. Ja, genau. Mhm. Aber bei mir als Mensch, wenn es um mich selber geht, fällt mir das doch ein bisschen schwieriger.
Mhm. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du überlegst dir auch, wie du sterben willst. Und du hast gesagt, mhm. ich bin selbstbestimmt und so. Hast du dir das schon konkret überlegt, was für ein Ort das sein soll, wer du dann allenfalls gerne dabei hättest oder ob du lieber allein wärst? Also weißt, bist du schon so konkret?
Natürlich.
Ja. Magst du es teilen oder lieber nicht?
Ja klar. Also mein aktueller Stand. Also, ich würde gerne selbstbestimmt sterben, wenn das geht. Das Vorbild ist meine Mami. Meine Mami, die letzten 4 Stunden von ihrem Leben, bin ich mehr oder weniger in ihrem Bett gesessen und sie ist gestorben, weil sie gelebt hat. Du hast genau gemerkt, sie hat in dem Moment, wo sie nicht mehr selber aufs WC gehen kann, da hat sie abgelöscht. Das hast du gemerkt. Da hat die gedacht, ich kann nicht mal mehr selber auf den Thron gehen. Jetzt ist genug. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ist genug. Mhm. Das muss nicht jemand anders mich begleiten. Und 4 Stunden später ist sie gestorben. Und sie ist gestorben, wie sie gelebt hat. Bewusst, straight, entschieden. Ehrlich. So. Und ich hatte das Gefühl, als ich daneben war und das beobachtet habe, ich hatte auch meinen Schockmoment natürlich. Und ich dachte, oh shit, jetzt ist es soweit. Aber die Mami ist nicht einfach so fade out, einfach so weggeschwommen, sondern tot. Nochmal ein bisschen Energie gegeben, gesagt, so jetzt lange, schau zusammen weg. Und dieser Moment, vielleicht die letzten 15 Sekunden, die habe ich mir immer, ich habe mich dann auch zurückgezogen und anfangen natürlich wissen, was ist da passiert. Also das zu erleben, das ist vielleicht für meine grösste spirituelle Begegnung mit etwas, was sonst noch ist. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass Mami ist rausgetreten. Sie hat einfach jetzt gesagt, jetzt lange es. Ciao zusammen. Und ist aus dem Körper rausgetreten. Mhm. Nicht einfach weggedämmert. Mhm. Nicht einfach aufgehört zu schnaufen. Mhm. Es war ein hoher Entscheid von ihr. Es war ein Entscheid. Mhm. Und das ist mir brutal eingefahren. Und wenn ich natürlich kann sagen, ich kann so selbstbestimmt sterben, jetzt ist gut. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Zum den Gedanken weiterziehen, wenn ich jetzt Alzheimer bekäme, dann weiss ich, mit Demenz kann man ein gutes Leben noch haben. Ich würde wahrscheinlich für mich einen anderen Weg wählen. Mhm. Ich würde direkt zu Exit gehen. Mhm. Ob ich das nachher kann umsetzen kann, weiss ich auch wieder nicht. Aber für mich ist das selbstbestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, sterben wie der Papi. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, in einem Heim wahrscheinlich nicht mehr im Bewusstsein, wer er ist als Mensch, was er für eine Persönlichkeit ist oder war, nicht mehr wissen, wo er ist, was jetzt passiert. Nein. Wenn ich wählen kann, sterbe ich mit Mami. Mhm. Wenn ich eine Krankheit wählen kann, nehme ich Krebs statt Demenz. Geht schneller, ist auch brutal, aber lieber so. Und das heisst für mich schon, dass ich meine Fragen stelle, ich habe eine gewisse Chance, dass ich Demenz bekomme, weil der Papi früh betroffen ist. Das könnte vererbbar sein. Ich habe das jetzt nicht testen. Ich könnte das wahrscheinlich glaube testen. Mit einer genetischen Analyse oder so. Und das ist schon eine Frage, die mich dann beschäftigt. Also wenn ich jetzt merke, jetzt wird es bei mir auch ein bisschen kritisch, dann würde ich wahrscheinlich die Abkürzung wählen. Und eben, das ist schnell gesagt, am Schluss ist es ja wie etwas anderes. Und ich war mal beim Schweizer Fernsehen im Club gewesen, in einer Diskussionsrunde über alte Eltern. Und dort ist die Modedesignerin, wie hat sie geheissen, de Garouge oder so, wie heisst sie?
Christa
de Garouge. Christa de Garouge, neben mir geguckt. Die haben einen schweren Eindruck gemacht. Die hat genau das gleiche geschnurrt. Und die hat total fit noch ausgesehen an dem Abend. Und so, total lustigen Abend mit ihr. Und irgendwie 3 Wochen später hat es geheissen, sie sei tot. Und sie hat dann einfach an dem Abend gesagt, also ich gehe niemandem auf den Sack und so, ich gehe selber. Und für mich war dann eigentlich klar, gewesen, das hat sie dann durchgezogen. Auch völlig straight, das ist auch so eine Frau wie die Mami, oder? Ja. Und das sind dann so ein bisschen die Themen, die mich dann schon beschäftigen, wie weit kann man selbstbestimmt sterben. Und ja, es ist ja vielleicht auch Glück, dass du das überhaupt kannst am Schluss, oder eben.
Mhm. Und vermutlich bist du sogar im selbstbestimmten Sterben noch irgendwo angewiesen auf andere Menschen, oder?
Also es klar, ist also allein ins Bett liegen und sterben geht ja auch nicht.
Genau.
Mhm. Also, und dann merke ich dann schon, ja, kannst du das überhaupt umsetzen? Ich habe keine Familie, wer würde das überhaupt machen? Würden jetzt Freunde da mich begleiten oder nicht? Das sind schon Fragen, die einfach unangenehm sind. Mhm. Und ich merke, sie sind unangenehm für mich. Ich versuche mich denen zu stellen und dann vergesse ich es ja wieder. Und am Schluss denke ich, am Schluss kommt es eh anders raus. Also, aber es sind Fragen, die mich beschäftigen.
Ja, ja und dann gibt es ja gleich auch noch ein Leben, das gelebt sein will. Oder? Das ist ja dann wie nicht. etwas, das einen sollte dann von morgen bis am Abend begleiten.
Logisch. Tut es ja auch nicht. Aber ich finde, das sind doch wichtige Fragen. Ich sehe viele rundherum, die sich überhaupt nicht mit diesen Fragen beschäftigen, vielleicht mit meinem Alter. Und ich finde doch, das sind wichtige Fragen. Das habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Das habe ich auch erst gemerkt in den Todeserfahrungen oder Sterbemomenten, die ich erlebt habe. Dass ich finde, du musst dir die Frage immer stellen, wie willst du sterben? Nicht nur, wie willst du leben, sondern auch, wie willst du sterben? Das hat nichts morbides zu tun, sondern es hat auch mit Lebensqualität zu tun. Gut sterben. Punkt.
Ich möchte noch etwas anderes fragen, nochmal auf das Thema Demenz jetzt ein bisschen bezogen. Und zwar hast du in verschiedenen Beiträgen gesagt und geschrieben, dass dein Vater eigentlich über die Demenz nie reden konnte. Ist das auch nach der Diagnose noch so gewesen? Also vorher und nachher?
Der Papi hat nicht einmal über seine Demenz geredet. Nie. Nicht einmal. Nicht zu meiner Mami und nicht zu mir. Nie. Vogelstrauß. Kopf in Sand, wegschauen, nicht darüber reden.
Was hat das für euch bedeutet?
Ja, Katastrophe. Ich finde, das ist ein katastrophales Verhalten vom Papi. Unverantwortlich. Von A bis Z. Egoistisch. Nicht entschuldbar. Ich kann nachvollziehen, dass mein Papi so reagiert hat, weil er ist, wie er ist. Aber es war brutal egoistisch gewesen. Aus mehreren Gründen. Erstens, wir haben nicht gewusst, wie er mit dieser Krankheit begegnen wollte. Ist das Thema Exit das Thema für ihn gewesen, oder nicht? Wollte er in ein Heim oder nicht? Was wollte er? Er hat nicht darüber geredet und hat sich auch nicht damit beschäftigt, wahrscheinlich. Wir haben am Schluss müssen für ihn entscheiden, und das war so schwierig gewesen, weil wir für uns entschieden haben, nicht für ihn. Wir haben nicht gewusst, was er will. Was haben wir für uns entschieden? Und das hat ihm teilweise ja nicht gepasst. Er hat sich doch auch noch ein bisschen gewehrt, als er ins Heim gekommen ist. Er hat das ja gespürt, dass er jetzt etwas verändert. Und das ist brutal egoistisch. Das finde ich gar nicht. Also darum ist einer der wichtigsten Punkte, den ich allen sage, wenn Freunde zu mir kommen und sagen, du, mein Vater hat jetzt auch eine Diagnose und so, wie müssen wir das machen? Ich sage, hey, redet in der Familie offen. Suchen das Gespräch, wenn es schwierig ist. Ihr müsst miteinander darüber reden. Ihr müsst darüber reden, wer was will, wie es euch wehtut, wie ihr damit umgehen wollt. Gebt eure Rolle, gebt eure Verantwortung, aber redet darüber. Sonst laufen ihr drauf. Oder irgendwann auf dem Zahnfleisch und gerade in die Wand rein. Und das hat der Papi nicht gemacht. Das ist ein grosser Vorwurf, den ich ihm nicht verzeihe. Auch nicht mit keine Regelung mit Versicherungen, mit Konto, mit Haus, nichts. Also wenn dann die Hütte abbrennt wäre, die Mami wäre keine Ahnung, die hätte keine Versicherung können lösen, weil sie über den Papi gegangen ist. Er hat das nicht mehr geregelt, hat das nicht mehr wollen machen. Einfach nicht mehr gemacht. Da haben wir Schwein gehabt, oder? Dass nichts passiert ist. Keine Vorsorgeregelung, nichts. Und das ist einerseits Alltagsfragen und dann natürlich noch die menschliche Frage. Also es ist beides hat er uns hängen lassen. Und das konnte ich ein bisschen besser handeln als Mami, weil ich eine grössere Distanz hatte. Aber das finde ich das Letzte vom Papi. Also dass seiner Frau, die 40 Jahre verheiratet waren, oder 35 Jahre, einfach hocken lassen. No go.
Du hast im Buch «Martha, du nervst» du hast im Buch «Martha, du nervst» von der Brigitta Schröder glaub, auch noch einen persönlichen Beitrag geschrieben, gell? Habe ich nicht durcheinander gebracht. Wo du eigentlich die ganze Geschichte inklusive dem für dich unverzeihliche Verhalten von deinem Vater beschreibst. Übrigens einen sehr berührenden Text, finde ich. Wie war es für dich, dort zu schreiben? So viel später noch?
Es war ein bisschen schwieriger, wieder in die Emotionen hineinzukommen, aus so grosser Distanz. Ich merke es jetzt, wenn ich mit dir rede, werde ich doch wieder ein bisschen fange ein bisschen an scharren wieder mit den Fingern oder, auf dem Tisch. Also es ist schon, es lässt mich noch nicht ganz kalt, mhm. wenn man über sowas redet, Papier und Emotionen etc. Bei dem Text, es ist halt einfach nochmal ein Eintauchen in den Moment von früher gewesen, wo dann nochmal so teilweise die Emotionen vorgekommen sind bei mir, wo ich jetzt auch nochmal ein bisschen merke, aber im Großen und Ganzen habe ich doch auch das Gefühl, bin ich im Reinen. Und es ist nicht mehr, eine Qual. Ich reg mich jetzt vielleicht kurz auf mit dem Papi, aber nachher können wir zusammen einen Kaffee trinken, das wieder vergessen. Weißt du, es ist nicht mehr ein innerer Dämon.
Ein Stachel im Fleisch.
Ja, das ist, oder auch so ein Treiben oder irgendwie der Schmerz. Das habe ich nicht mehr. Das ist von dort her eigentlich alles, alles gut. Mhm. Ich finde, ich habe meinen Weg gemacht. Ich habe meine Erfahrungen gemacht mit beiden. Mit der Demenz, mit dem Krebs, mit dem Tod. Und das ist okay. Mhm. Also, doch auch versöhnlich.
Schön. Vermisst du deine Eltern manchmal?
Die Mami ja, der Papi nicht.
Was machst du, wenn sie vermisst?
Ja, ich höre sie manchmal eben noch reden. Und ich merke, ja, wie soll ich jetzt dem sagen? Es ist noch lustig. Meine Ex-Partnerin Melinda ist eine sehr spirituelle Frau. Und sie hat vielleicht eine Gabe, Seele anders zu spüren als ich als Pragmatiker. Und sie hat den Tod von Mami ganz anders erlebt als ich. Also mehr spirituell, mehr seelenbezogen. Sie haben mir das Bild noch erklärt. Soll ich das schnell erzählen?
Wenn magst du, gell?
Als Mami gestorben ist, bin ich am Bett von ihr. Da ist Melinda, meine Partnerin damals, gekommen. Eigentlich so hinter mir, so ihren Kopf an meinen Rücken angedrückt. Und ich dachte, du, was ist los? Und dann sagt sie, ja, der ganze Raum ist voll Seele. Dann sage ich, wo Seele? Ich sehe nichts. Sag ich, mal dort. Und dann hat sie mir das beschrieben, was sie sieht oder was sie spürt. Und hat das so plastisch erklärt, dass ich mir das auch vorstellen konnte. Und ich habe gefunden, okay, das glaube ich ihr jetzt. Also, ihr Gefühl, ihr Eindruck, wie sie das sagt, sie erlebt das jetzt so, ist eine Welt, die sich mir nicht erschließt. Und sie hat das gut beschrieben. Und hat dann auch gesagt, neben dir steht jemand und hat die Hand auf die Schulter und so. Und wo dann die Mami gestorben ist, hat die Mami so in den Raum hineingeschaut, in dem Moment. Und sie hat ausgesehen, wie wenn so überrascht. Also die Mami hat überrascht reingeschaut. So wie, aha, sind wir alle da? So ein bisschen so. Das war für mich ein recht rundes Bild gewesen. Und ich erzähle das, weil nach einem halben Jahr sind Melinda und ich dann in das Haus hineingezügelt, wo Mami gestorben ist und wo meine Eltern gelebt haben. Und das hat Melinda am Anfang sehr Mühe gehabt damit, weil sie sagt, ja, das Haus ist immer noch beseelt oder belebt. Oder irgendwo kommt sie, ah, übrigens, da ist gerade die Mami durchgelaufen. So.
Ja.
Und ich so, was, wo und so, oder? Also das Bild, dass Mami noch eine gewisse Zeit hat in diesem Haus, das habe ich immer noch ein bisschen. Und den Gedanken finde ich allerdings noch witzig. Denke, okay, jetzt, ich sehe sie durchlaufen, also innerlich, ich weiß genau, wie sie überall schaut, wie sie irgendeinen Spruch macht und dann wieder weg ist. Und das finde ich allerdings noch witzig und sage, okay, Mami, ist klar. Also so ein bisschen der innere Dialog mit ihr. Das ist so ein bisschen der Moment, wo ich sie noch sehe. Und das Gefühl habe ich beim Papi überhaupt nicht. Das ist für mich so weit, das ist ein fremder Mensch. Aber bei Mami ist das so ein bisschen der innere Dialog.
Mhm. Wo manchmal dann auch tröstlich ist, wenn sie vermisst ist.
Ja, sehr. So sehr. Und es ist immer ein bisschen das Augenzwinkern drin.
Mhm.
Also nicht Ernstes, nicht Bedrohliches, sondern so, ja, okay, weißt du, so ein bisschen so.
Mhm.
Das ist eigentlich noch, finde ich, noch für einen nicht spirituellen Menschen noch ein schöner Gedanke.
Sehr.
Ja.
Danke vielmals, Dani, dass du so offen mit mir über Sterben und den Tod geredet hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und am Schluss einfach einen guten Schluss.
Danke, es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche dir auch einen guten Schluss.
Dankeschön.
Danke.
Das war Daniel Wagner mit seiner Geschichte rund ums Sterben. Ich bin ganz beschwingt und leicht aus dem Gespräch rausgegangen. Genauso, wie ich das letzte Mal vom Demenz mit heim bin, den ich damals besucht habe. Wir haben euch noch Daten versprochen von der nächsten Meet. Die genauen Daten findet ihr online. Vom Juli bis im September jedenfalls gibt es Demenz mit zu München, zu Zürich, zu St. Gallen, zu Basel und zu Wien. Das nächste Jahr kommt sogar noch Luzern dazu. Ihr findet alle Infos online, wenn ihr nach Demenz mit sucht. Den Link tue ich euch auch noch in die Show Notes. Dort findet ihr auch noch die Links zu der Facebook-Gruppe und noch ein paar andere Hinweise zum Thema. Und wenn wir gerade bei den Hinweisen sind, wenn du tatsächlich bis jetzt durchgehört hast, dann gehörst du möglicherweise zu den Menschen, die sich gerne ein bisschen vertiefter mit Sterben und Tod auseinandersetzen würden. Und da hätte ich sonst eine Idee für dich. Komm doch zu mir in Workshop «Schreiben über Sterben». Am 20. und 21. Mai dieses Jahr nähern wir uns in einem kleinen, zusammengewürfelten Grüppli in Zürich schreibend am Thema. Das heisst, alle Teilnehmenden schreiben einen kleinen Text über das Sterben, über die Endlichkeit, über das Leben. Diesen Fokus kann man natürlich ganz frei wählen. Ich unterstütze einfach dabei, einen Anfang zu finden und eine Form zu finden. Und am Schluss, da bin ich sicher, winkt ein bisschen mehr Klarheit im Thema für dich selber. Der Workshop geht 1,5 Tage und findet mitten in der Zürcher Altstadt statt. Für mehr Infos geht doch auf meine Webseite www.ibello.ch oder schreibt mir eine E-Mail auf elena@ibello.ch. Ganz unverbindlich. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns gleich wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist. Und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello.